Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Am 25. und 26. November trifft sich die Branche beim Kongress der Sozialwirtschaft in Berlin. Unter dem Motto Algorithmen mit Herz, KI im Dienst der Sozialwirtschaft laden die Sozialgestaltung, die Sozialbank und die Sozialfactoring sowie die Wohlfahrt intern ein, die Chancen von Digitalisierung und KI in der Sozialwirtschaft gemeinsam mit führenden Köpfen aus Wissenschaft, Praxis und Technik zu diskutieren. Heute sprechen wir mit einem unserer hochkarätigen Referenten, Professor Dr. Stefan Heinemann, wissenschaftlicher Botschafter KI mit Herz der AWO Essen, Professor für Wirtschaftsethik vom und Mitglied des Ethikausschusses der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. Herzlich willkommen, Professor Heinemann. Ich hoffe, ich habe das alles richtig aufgezählt.
Das war wunderbar.
Schön. Ja, außerdem ist mein Kollege Mike Lange, der Leiter unseres Bildungscampus, wie gewohnt dabei. Hallo Mike, auch ein herzliches Willkommen an dich.
Hallo Daniela. Ja, bei mir war das nicht so viel, aber genau, alles richtig, ja.
Genau, Mike, dann darf ich das Mikro an dich übergeben, denn du wirst das Interview mit Professor Heinemann heute führen.
Ja, vielen Dank, Professor Dr. Heinemann. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am besten legen wir mal los mit einer kleinen Vorstellung für unsere Hörerinnen und Hörer, wer sie sind, wo sie herkommen, warum sie sich mit den Themen KI und vor allem Wirtschaftsethik in der Sozialwirtschaft befassen. Sie sind ja sehr umtriebig. Ich sag nur 32.000 gute Follower auf Social Media wie LinkedIn und Co. Das spricht ja Bände. Sehr umtriebig, auch was Daniela sagte, für welche Organisationen sie aktiv sind. Aber wenn Sie mal so ein, zwei Sätze finden, um sich selbst unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz vorzustellen.
Ja, Herr Kollege, vielen Dank für die nette Anmoderation. Also, naja, so beeindruckend ist das gar nicht, ne? Das ist jetzt nicht fruchtharter sozialmedialer Arbeit oder besonderer Leistungen beim Posten oder besonderem Arousal, den ich da erzeuge, wenn ich mal was poste, sondern schlicht, wenn man sowas weit über ein Jahrzehnt macht und sich immer wieder identifizierbar mit ähnlichen Themen befasst, dann gibt es offenbar auch mal den einen oder anderen, der das dann interessant findet. Ich glaube, das darf man gar nicht überbewerten. Aber wo komme ich her? Also ich habe mich mein Leben lang mit Wissenschaft und auch schon durchaus Business beschäftigt, also in der Wissenschaft. Ich hatte das Privileg, ich bin im Jahrgang 69 eben noch sehr viele Fächer durcheinander zu studieren. Ich habe mir quasi am Anfang mein eigenes Studium Generale gebaut mit Chemie, mit Geschichtswissenschaften, mit Philosophie. BWL hat mich aber auch sehr stark interessiert als sozusagen Zielerreichungstechnologie. Und dann irgendwann, wie der Lebensverlauf so geht, muss man sich natürlich mal entscheiden. Und dann bin ich über die Philosophie auch zur Theologie gekommen, habe also die beiden Fächer wesentlich studiert, auch abgeschlossen und habe dann versucht, sozusagen in diesem Grenzbereich Theologie, Philosophie und eben Ökonomie, da bietet sich die Wirtschaftsethik an, zu arbeiten. Habe aber auch eine Menge Erfahrung mit digitalen Themen. Ich kann mich erinnern, als ich jung war, war das natürlich irgendwie, ja, für Forschung war ich wahrscheinlich nicht clever genug, aber für Science Fiction, das konnte ich mir angucken. Und das war natürlich noch ganz viel, ja, ne? Also das hatte noch keinen echten, direkten, breiten Anwendungsbezug. Also wenn man sich, wie ich, ganz stark im Dreieck von Ökonomie, von Mensch, Theologie, aber eben auch von Digitalität aufgehalten hat, dann war das schon ein bisschen außergewöhnlicher. Man musste sich da schon in der Regel entscheiden. Die digitale Transformation hat sicherlich schon die Ebenen ein Stück weit zusammengebracht. Aber gerade sowas wie KI, was mich immer fasziniert hat, schon seit frühesten Jahren, war natürlich jetzt kein echtes Thema. Natürlich gibt es seit langem DFKI und was alles gibt es. Top-Forschung in Deutschland seit Jahrzehnten in dem Bereich. Es gibt exzellente Anwendungsfälle, aber eben nicht so richtig in der Breite. Naja, und der Erweckungsmoment war eben, wie viele andere auch, der 22.11.2022, weil da auf einmal eine Situation da war, wo es eben möglich wurde. Weil auf einmal konnten irgendwie alle quasi KI machen und damit arbeiten. Ich kann mich Jahre vorher noch erinnern, wenn ich sehr viel in der Gesundheitswirtschaft mich befasst habe mit solchen Themen, da war das schon auch immer noch ein Ding für Spezialisten. Und jetzt auf einmal hat das eine Breite bekommen und da mich eben die Sozialwirtschaft immer interessiert hat. Ich habe selber, meine eigene Hochschule ist auch eine GmbH, die mit Kollegen im Rektorat viele Jahre geleitet. Also ich kenne vielleicht ein bisschen die verschiedenen Perspektiven, kenne auch den staatlichen Bereich sehr gut, mache viel mit Anstalten öffentlichen Rechts, mit Kommunen. Ne, da kennt man so ein bisschen beide Perspektiven. Und mir erschien das unter Managementsgesichtspunkten immer am schwierigsten, weil man sozusagen sui generis irgendwie beides machen muss. Ne? Man hat eine nochmal ganz andere Verantwortungssituation. Gleichzeitig hat man aber auch natürlich wirtschaftliche Faktoren. Ne? Das merkt man jetzt natürlich. Ne? So, und mein kleines KI-Engagement bei der AWO in Essen ist eben auch genau dieser Verbindung geschuldet, weil ich das natürlich super finde, dass das langsam bei Sozialunternehmen ankommt, vielleicht nicht mal nur langsam. Und dann natürlich, wie soll ich sagen, ne? Also ich glaube, dass gerade bei dem Thema, also ein Stück weit auch vielleicht der Kairos der eigenen Biografie, wenn ich mal theologisch werden darf, erreicht ist. Ne? Also da kann man es jetzt machen. Es passt, es macht auch Sinn. Und gerade im sozialen Bereich ist es eben auch notwendig, damit eben die Menschen nicht außen vor bleiben. Der Digital Divide ist schon gigantisch und der AI Divide, das glaube ich nicht, dass das eine Gesellschaft wirklich aushält. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, in den Bereich reinzugehen, abgesehen von der faktischen Lage von Sozialunternehmen. Das gesamtgesellschaftliche Klima ist nicht dazu geneigt, hier Finanzierungswunder erwarten zu lassen. Deswegen ist das wichtig, auch hier Möglichkeiten, die sich verantwortlich nutzen lassen, aber auch wirklich in Betracht zu ziehen.
Das heißt, also erstmal vielen Dank für die ausführliche Einführung in das Thema. Das heißt, wir haben, was ist denn so das Generelle, was KI aus Ihrer Sicht zu ethischen Herausforderungen unserer Zeit macht?
Naja, also bis jetzt hatten wir, wenn es um Technologie geht, das ist ja kein neues Thema. Also selbst KI im weitesten Sinne, ne? Kann man jetzt über Begriffe streiten, aber da finden Sie eben auch schon bei Homer, ne, in der Ilia finden Sie natürlich auch schon sozusagen Fantasien von selbstpumpenden Faltbälgen und die dann die Schiffe eben wie von Geisterhand antreiben oder sich selbst öffnenden großen Toren und sowas. Also das Narrativ des lebendig, more or less intelligenten, aber eben auch künstlichen, ist schon ein Narrativ, das stark in der Menschheitsgeschichte verwurzelt ist. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, dass die Technik selber ja ein anthropologisch ambivalentes Phänomen ist. Ne? Denn einerseits übersteigen wir die Natur in der Technik, gleichzeitig, das ist sozusagen die nachgerade diabolische Dialektik, bindet die Technik uns ganz hart wieder an die Natur zurück. Also wenn Sie ein Smartphone in der Hand haben, können Sie natürlich viel mehr, als wenn Sie es nicht haben. Gleichzeitig werden Sie süchtig, ne, was der Kern von natürlichen Anteilen ist. Und das ist sozusagen eine starke Ambivalenz generell. Das heißt, Technik ist ein anthropologisches Grundmerkmal. Wir sind auch Menschen, weil wir Technik können. Aber gleichzeitig gilt es eben auch, Technik in ihre Schranken zu weisen. Nur weil man etwas machen kann, heißt eben nicht, dass man es machen soll. Und die Wissenschaft, die das zu leisten hat, ist die Ethik. Ich kann also mir natürlich immer, wenn Menschen etwas tun, dazu gehört auch Technologie, überlegen, dass es da Regeln geben kann. Die kann ich beschreiben, das, was also ein Soziologe täte. Die Regeln kann ich beschreiben. Aber tatsächlich kommt es darauf an, ob die Regeln, die ich beschreibe, eben alle gleichwertig sind oder ob sie die richtigen sind. Und dazu meine ich zumindest, brauche ich mehr als Deskription, als Beschreibung. Dazu brauche ich die normative Reflexion auf das, was sein soll. Und das können deskriptive Wissenschaften, notabene die Ingenieurwissenschaften, die technischen Wissenschaften, aber auch insgesamt alle Realwissenschaften nicht leisten. Weil aus dem, was ist, folgt eben nicht das, was sein soll. Ja, also, und wenn zwei solche unterschiedliche Denker wie Hume und Kant sich einig werden in diesem Punkt, dann ist das schon mal, glaube ich, relativ wuchtig, das Argument. Das ist einfach ein logischer Kategorienfehler. Und das bedeutet, übertragen auf KI, dass wir jetzt, wo wir eine neue Sprungtechnologie haben, natürlich erstens sowieso wieder genau hingucken müssen. Da hat Deutschland auch eine gute Tradition seit den 70ern. Stichwort Technikfolgeabschätzung. Was machen wir da eigentlich? Soll das so sein? Und so weiter. Es ist aber eben tatsächlich, glaube ich, nicht nur ein gradueller, ein quantitativer Prozess. Es ist wirklich qualitativ etwas anderes. Denn bis jetzt war es ja so, dass Sie ein Buch gelesen haben und jetzt liest der Kindle Sie. Das ist ein Unterschied. Sie haben eine wie auch immer geartete Form von Wesenheit auf einmal am Tisch. Und da kann man jetzt lange drüber diskutieren und sagen, naja, das ist ja alles Quatsch. Das, was da rein fabuliert wird, am Ende sind das statistische Prozesse. Naja, das mag so sein, aber zunächst mal will ich systematisch sagen, dass ich nicht sehe, wo der a priorische Fundamentgrund liegen kann, dass solche Systeme keine Form von Bewusstsein, was auch immer das sein mag, werden entwickeln können. Das weiß ich gar nicht. Ja, also dass sie leiden können, dass sie vielleicht lieben können. Und das sage ich als Theologe und es erschaudert mich. Ne? Können Sie sich vorstellen, die Gotteskindschaft ist ja den Menschen zugesagt, nicht den Robotern. Aber wenn es eben fühlende Wesen sind, dann, das erschaudert mich gleich zweimal, ne? Grenze, Geschöpf und Schöpfer, also ob man sowas erschaffen sollte, ich glaube nicht. Wenn es uns gelänge, dann glaube ich, hätten wir eine KI vor uns, die uns, wenn sie wirklich selber moralischer Akteur sein würde, rügen würde, dass wir sie erschaffen haben. Aber soweit ist es noch nicht, vielleicht aber auch doch und wir wissen es nur nicht. Klar ist aber, das scheint mir erstmal keine prinzipielle Grenze zu sein. Alles andere, was KI aber kann, und das ist ein entscheidender Punkt, ist pragmatisch eben auch keine Grenze. Weil natürlich für ganz normale Menschen, da zähle ich mich dezidiert zu, ist das unheimlich verschwimmend. Ja, wenn Sie einen guten Voicebot haben, der vernünftig trainiert ist, das neue 11-Lab-System, wo die Pausen da sind, wo das Emotional Flair mitkommt, da entsteht eine Bindung mit allen Gefahren, die das mit sich bringt. Und da ist der Unterschied zwischen dem, was Mensch ist und was eben Maschine ist, glaube ich, ganz stark verwischt.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Sie sprechen ja schon die Einsatzmöglichkeiten an, auch in Bezug auf unsere Branche, die Sozialwirtschaften, auch im medizinischen Bereich sind Sie ja auch unterwegs. Lassen Sie uns noch mal vorab kurz mal dazu sprechen, Thema ethische Herausforderungen unserer Zeit. Aber warum ist es gerade für unsere Branche ein besonders sensibles Feld, der KI-Einsatz? Wie sehen Sie das?
Naja, also wenn es richtig ist, dass erstens KI wirklich was fundamental anderes ist, uns nochmal ganz anders hineinruft, auch in die Reflexion, was wir wohl selber sein sollten, möglicherweise sogar sind. Wenn wir auf einmal vor einer Situation stehen, wo wir selber vielleicht auch in unserer ganz alltäglichen Arbeit mit Artefakten konfrontiert sind, also ein Text, eine Musik, ein Stück Code, ein Bild, ein vielleicht komplexeres Konzept, aggregierte Datenströme, was immer Sie sich vorstellen können. Und der Beitrag des Menschen zu diesem Artefakt besteht nur noch darin, es schlechter zu machen. Ne? Dann haben wir offenbar eine Situation. Und gerade für die Sozialwirtschaft ist das natürlich eine gewisse Herausforderung, weil die ja nun dem Grunde nach immer schon den Menschen in den Mittelpunkt stellt, eine Menschenzentrierung haben muss. Es ist eine Menschenrechtsprofession, die ja nicht ohne Grund eigentlich allerhöchsten ethischen Maßstäben zu folgen hat. Ich sage deswegen eigentlich, weil natürlich der wirtschaftliche Druck und die Realitäten in der Welt, die wir nicht geschaffen haben, dazu führen, dass das schon schwierig genug ist, um nicht zu sagen oft unmöglich. Und jetzt habe ich mit KI eine Situation, wo ich sage, wenn es richtig gemacht wird, Also Entlastung statt Ersatz. Routinearbeit, der ganze bürokratische Kram, ja. Ich weiß, das ist ein bisschen lax Stammtisch, aber es ist eben auch eine Menge dran. Es gibt Sachen, die sind sinnvoll und die sollen auch so sein. Max Webers Bürokratiebegriff war ein positiver, aber da haben wir uns weit von entfernt. Das ist alles nur Belastung, Dokumentieren, Übergebühr. Das macht die Kanäle zu, sich um das zu kümmern, was zählt. Da kann man Fachkräfte entlasten und hat dann mehr Zeit für Beziehung und Betreuung. Das ist so ein Narrativ. Da ist auch was dran, wenn man das hinkriegt. Dann sowas wie Zugang. Also zu sagen, Übersetzung, leichte Sprache, assistive Interfaces, ja, wo ich also Teilhabe verbessern kann für Menschen, die damit Probleme haben, ja. Wie viele Menschen sind einsam? Natürlich kann man sagen, es ist irgendwie schlecht, wenn die mit einem Voicebot reden, wäre besser, wenn ein Mensch da ist. Das ist richtig, aber er ist nicht da. Ne, das ist wie Pflegerobotik, ja. Also, ja, natürlich ist das alles irgendwie second best, if not worse, aber es ist eben so. So, und deswegen kommt jetzt alles darauf an, eben diese Narrative auch wirklich möglich zu machen. Also Zugang, Barrierefreiheit, auch sowas wie Frühwarnung, Entscheidungsunterstützung, also Risiko früh erkennen. Themen wie Sturz, wie Abbruch von Therapien, wie am Ende vielleicht sogar Suizidales, was ganz, ganz kritisch ist. Das kann auch schnell in eine ganz falsche Richtung gehen. Aber es gibt eben auch da nicht genug Menschen, die es tun. Man kann immer sagen, ja, weil die Strukturen schlecht sind, die Finanzierung schlecht sind, ist alles richtig. Aber auch das wird sich nicht so schnell ändern. Also neben dem Narrativ, ich sage bewusst Narrativ, weil das muss man ja alles auch mal tun. Ne? Erfolg hat drei Buchstaben, T-O-N. Also Entlastung statt Ersatz, das ist das eine Thema. Zugang, Barrierefreiheit, also Teilhabeorientierung ist ein anderes wichtiges Thema. Das dritte ist sowas wie Frühwarn, Entscheidungsunterstützung, wie wir das auch aus der Medizin kennen. Ein anderes Thema ist Personalisierung, also Präzisionsangebote, sowas wie Lernbetreuungspläne, da einfach noch mehr aus Daten verantwortlich machen zu können. Und last but not least würde ich auch schon sagen, die Effizienz vieler Träger ist jetzt auch nicht zum Besten bestellt. Also Ressourcenzuteilung, vernünftig sich drum kümmern, dass man das hinbekommt, weil alle müssen mit weniger Ressourcen potenziell viel mehr machen. Und da kann KI sicherlich schon ein Hebel sein. Aber es gibt eben auch Risiken. Wir haben eben vulnerable Zielgruppen, wir haben Kinder, wir haben Menschen mit Behinderung, wir haben Geflüchtete, wir haben und so weiter und so fort. Das heißt, da wiegen sozusagen Fehler, die KIs immer noch machen, wo sich alle immer drüber freuen, weil sie denken, ha, wir können es noch besser. Ne? Hat ja noch nie von einem Menschen gehört, der einen Fehler macht. Also da müssen wir besonders genau hingucken. Auch sowas wie Diskriminierung, wie Bias, ne? Das wissen wir heute, dass das unter Umständen reproduziert wird, sowas wie Intransparenz, dass man gerade in Sozialunternehmen, die in der Regel da gar nicht so technologieoffen sind, weil die Profession ja eine ganz andere ist, haben da oft Schwierigkeiten reinzufinden in sowas. Natürlich gibt es auch einen rechtlichen Rahmen. Es gibt Datenschutz, ja. Es gibt Sozialrecht, ne? Also Sozialdaten sind besonders geschützt und das ist auch richtig so. Und auch sowas wie arbeitsrechtliche Konflikte, ne? Also Mitbestimmung spielt da eine wichtige Rolle und auch da wird man sich ja ehrlich machen müssen. Also gerade im sozialen Bereich hat man eigentlich erstmal nur wirklich keinen Über, da ist keiner hart übermöbliert. In den Verwaltungsbereichen ist das aber natürlich schon ein schwierigeres Thema. Ja, wenn Sie 100 Leute in der Verwaltung haben und Ihnen jemand sagt, 70 könnte ich automatisieren, da können Sie sich ethisch fragen, das ist furchtbar, weil dann 70 Menschen ohne Arbeit. Oder Sie können sagen, super, da haben Sie freie Ressourcen für andere Dinge. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Ding. Aber es muss halt getan werden. Also um Gottes Willen nicht die Leute abbauen, ne? Aber den Menschen zu ermöglichen, wirklich mit KI besser zu werden, weil sonst ist die Relevanz nicht mehr da.
Ja, nee, da, also da gehen Sie schon mal nach vorne in die Zukunft gerichtet, was den Blick angeht. Sie hatten gerade nochmal von dem Thema, also dieses Risiko angesprochen, dass ja der Wendepunkt zum Kipppunkt werden kann. Jetzt wissen wir auch, was Sie damit meinen. Lass uns mal überlegen, wie können wir denn so eine KI generell in so einer Organisation vernünftig leben? Also wie sieht Ihrer Ansicht nach eine informiert, temperierte Haltung, wenn man es mal so formulieren darf, gegenüber KI aus? Weil das ist ja das, was Sie ja auch in Ihrem Vortrag uns deutlich machen werden.
Also erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich klar macht, ohne wird es nicht mehr gehen. Das muss man denjenigen Akteuren, die eben da sagen, ach ja, und ich will das alles nicht und so die üblichen Themen, ne, Veränderungsmanagement, dafür ist jetzt keine Zeit. Also da muss man den Leuten auch, glaube ich, ganz klar sagen, wenn du es nicht verstanden hast, dann ist der Platz aber auch ein anderer. Ne, vielleicht auch nicht deiner, weil es eben nicht geht. Ja, schauen Sie, ich werde 56, ich lebe vor meinem Intellekt und ich muss mir völlig ganz klar sein, dass ich einen Vorsprung habe, der ist nur noch Eises, also wirklich so ein Tanz auf so einer ganz dünnen Eisfläche ist das. Da ist nicht mehr viel. Wie bleibe ich in der Relevanz? Diese Frage müssen sich fast alle Menschen stellen, nicht alle gleichzeitig und auch wenn man Pflasterer ist, bis man dann Roboter hat, dass sich das lohnt. Es gibt viele handwerkliche Berufe. Das ist ja alles gut und richtig, aber trotzdem, das glaube ich, ist eine ganz falsche Wette, sich da jetzt zu sperren. Das ist völlig falsch. Man darf aber erwarten, dass natürlich auch Sozialunternehmen sich engagieren, so schwer wie das fällt, weil die haben ja normalerweise noch nicht mal IT-Strukturen im starken Sinne, das irgendwie hinzukriegen, dass die Menschen eben effizienter arbeiten können mit KI. Und dazu braucht man einige Prinzipien, klassisch Human in the Loop. Ja, also Fachkräfte sollen die letzte Entscheidung behalten. Das geht aber nur dann, wenn die auch ein bisschen verstehen, was da passiert. Denn sonst ist das ja ein völlig materialleeres Formalprinzip. Human in the Loop heißt eben auch Human in the Loop. Ne? Und nicht nur Human sitzt irgendwie dabei, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist das auch egal, wenn einer sitzt und drauf guckt. Das wäre nicht das Richtige. Ja, das heißt, sie müssen tief rein. Und das ist für Menschen, die Jahrzehnte im Beruf sind unter Umständen, eine riesen Veränderung. Und trotzdem wird man sagen müssen, es ist jetzt die Unzeit, darüber noch zu diskutieren. Ja, es muss eben getan werden. Es ist einfach vorbei mit Diskutieren. Wir müssen das machen. Ja, das ist genau wie Do No Harm. Ja, klar, wollen wir natürlich die Besonderheit unserer Klientel in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen transparent sein. Wir wollen partizipieren dazu oder Partizipation ermöglichen, so rum. Ne? Also sowas wie Co-Design auch machen mit Betroffenen, aber auch mit Mitarbeitenden. Wir gucken, dass wir mit den Daten sparsam bleiben. Ja, wir machen kontinuierliches Monitoring. Alles so Geschichten. Und die Prinzipien praktisch hinterher umzusetzen, ohne realistisches Geld zu investieren, ohne irgendwie IT-Strukturen zu haben, oft, ja, ohne irgendwie und so weiter. Ja, das ist, wenn man ehrlich ist, fast nicht machbar.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen, ja, absolut. Das ist Grundvoraussetzung, ja.
Ja, das funktioniert eigentlich nicht. Deswegen glaube ich, ist es super wichtig zu gucken, wo sind Trägerstrukturen, die sind vielleicht gerade groß genug, um ein bisschen was zu machen. Wo können kleinere Träger davon profitieren? Wie kann man sich besser vernetzen? Wie schafft man das? Weil das Märchen, KI ist immer billig, ist ja Quatsch. KI ist dann super effizient, wenn die Leute mitziehen und Bock haben, dann ist das Ding ein Kracher.
Sie sind in der Sozialwirtschaft oder im Gesundheitswesen tätig und fragen sich, welche Rolle künstliche Intelligenz in Ihrer Branche spielt? Dann dürfen Sie unseren Kongress der Sozialwirtschaft nicht verpassen.
Am 25. und 26. November dreht sich alles um das Thema KI in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Mit spannenden Vorträgen, Best Practices und Diskussionen.
Erfahren Sie, wie KI unser Tagesgeschäft verändert, welche Chancen sie bietet und welchen Herausforderungen unsere Branche ausgesetzt ist. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen, um wertvolle Impulse für Ihre Arbeit zu gewinnen.
Alle Informationen und die Anmeldungen finden Sie auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie.
Also wenn irgendwie ein Sozialunternehmen Förderanträge stellen möchte, ja, solange Stiftungen nicht explizit ausschließen, dass die von KI geschrieben werden, ja, es gibt wie viel? 15.000, 20.000 förderfähige Stiftungen in Deutschland, würde ich sagen, feuerfrei. Ja, also es gibt ganz viele Dinge, wo man auch nochmal nach draußen gehen kann, weil man eben mehr tun kann und nicht gucken muss. Das ist ja auf dem Sozialbereich eine Realität, wo ich da die eine Stunde in der Woche herkriege, um da mal irgendwas zu schreiben. Und mir neu zu überlegen, weil einfach die Alltagstätigkeit schon viel zu, also die ist oft wirklich schon drüber. Ich denke einfach, und auch das gehört ja zu weit dazu, dass bestimmt auch eine Menge Sozialunternehmen noch nicht so richtig veränderungsgeneigt sind. Ne? Und vielleicht auch noch ein bisschen mental in einer Zeit leben, die mir persönlich auch viel besser gefallen hat. ne, wo einfach viel ging. So, und jetzt geht eben nicht mehr viel. Jetzt gibt es eben eine andere Pflegefinanzierung. Jetzt gibt es eben eine andere. So, und deswegen meine ich, ist das der Weg, auch mehr im Verbund zu arbeiten. Ja, also sollen sich 3, 4, 5, 10 Träger zusammenfinden, gucken, dass sie im Verbund was machen, weil 10.000 Euro hat jeder, aber eben nicht 100. Das sind halt so Themen, da muss man sich deutlich mehr bewegen, weil sonst wird man, glaube ich, das Problem haben, was Sie im Gesundheitsbereich schon sehen, letztlich werden die Leistungen gekürzt. Und die Leistungen werden erstmal für die schwierig, die hinterher nicht mehr die Kaufkraft haben. Da wird einem auch ein sozialstaatliches Konstrukt nicht mehr helfen ab einem gewissen Punkt. Wenn man Krankenhäuser sterben lässt, so sinnvoll das in einigen Fällen schon sein mag, ne, wenn Sie wirklich eine faktische Doppelversorgung haben, ist natürlich auch Unsinn. Ja, wie Krankenhausplanung halt so ist, aber nichtsdestotrotz, ja, also ja, im medizinischen Dienst haben Sie 4.500 Ärztinnen und Ärzte, die werden vielleicht in der Versorgung auch besser aufgehoben. Also Sie haben halt Strukturen, die sind entstanden in einer Zeit, als ganz andere Ressourcen zur Verfügung standen. Und jetzt müssen Sie ganz, ganz schnell 3 Dinge auf einmal machen. Sie müssen einen Innovationsstau auflösen. Auf einmal muss das alles mit KI, IT, digital. Gleichzeitig müssen Sie mit perspektivisch noch viel weniger Geld auskommen. Und drittens, wenn Sie Ihr soziales Anliegen noch so gestalten wollen, dass Sie selber in den Spiegel gucken können, also Ihre Profession, werden Sie wahrscheinlich auch da nicht um Triage herumkommen. Genau wie das in der Medizin auch so ist. Ja, also der Gedanke, dass man allen Menschen alles Gutes tun könnte, der ist moralisch edel, aber wird sie nicht durchhalten lassen. Ja, das heißt, da wird es viel mehr auf Effizienz ankommen als jetzt schon. Und auch auf sozusagen sozial-unternehmerisches Geschick. Wo kriege ich doch noch Mittel her? Was habe ich noch für Ideen, die möglicherweise ich anzapfen kann? Mit wem kann ich noch kooperieren? Was kann ich noch tun? Ne? Und ich glaube, das wird was sein, da hoffe ich drauf, dass KI da auch ein Stück weit ein Change Agent ist. Ich sehe das ja bei der AWO Essen ganz konkret. Der Vorstand hat das erkannt, die Mitarbeiter haben eine Positivität, die Führungskräfte sagen, wir machen da mit. Und dann entstehen eben auch Sachen, da hat man auch echt eine Chance, ne? Dass man so, das ist jetzt ein großes Haus mit gut 2000 Mitarbeitern, da auch wirklich in eine gesicherte Zukunft hineinkommt, wo man Beschäftigung von Menschen sichern kann, wo man aber auch vor allem für die Klientel, um die es eigentlich geht, diese Leistung, auf die es ankommt, auch unter immer widrigeren Bedingungen wirklich überhaupt noch realistisch anbieten kann und nicht so viel verknappen müssen, dass man gar nicht mehr aus dem Bett filmen muss.
Also eine Menge Chancen neben den Risiken, wie wir sie vorhin benannt haben, aber auch eine Menge Chancen, wie man KI menschendienlich natürlich, wie sie wirken kann und wie man sie einsetzen kann. Hochspannend, Professor Heinemann. Lassen Sie uns noch mal kurz zurückkommen zu Ihrem eigentlichen Thema, auch der ethischen Leitplanken, wenn Sie unseren Hörerinnen und Hörern auch als kleinen Vorgeschmack auf Ihren Vortrag, wir wollen ja nicht alles vorwegnehmen, ja, wenn Sie so 3 wesentliche Leitplanken mal für den KI-Einsatz im sozialen Kontext geben wollen, so als kleinen Appetizer, was wäre das?
Also erstmal finde ich das ja sensationell, dass jemand glaubt, Ethik wäre ein Appetizer. Also sonst ist das eher das, was man zurückgehen lässt.
Bei Ja, ist dieser Podcast ein Appetizer auf Ihren Vortrag?
Naja gut, also ich glaube, wichtige Prinzipien, das ist jetzt alles nichts Neues, das haben Prinzipien aber so an sich. Ne? Also wenn ich jetzt ganz innovative Ethik, KI-Ethik für ein Sozialunternehmen bauen würde, dann müsste ich ja sagen, wir legen Wert auf Diskriminierung. Und wir wollen auch Welpen erschlagen und hassen die Umwelt. Und wenn es geht, sind wir auch noch stramm rechtsradikal. Da würden alle sagen, das ist mal was Neues. Aber das kann man nicht wollen, weil alles davon unmoralisch und verbrecherisch ist. Und deswegen wird man im Wesentlichen auf ethische Prinzipien kommen, die man auch so in dieser bona fide Professionis vertritt und zu vertreten hat. Menschenwürde. Ja, KI darf niemanden entmenschlichen und entwürdigen. Nicht schaden, ganz wichtig. Es muss, wenn da ein Risiko, wenn es Stoppkriterien geben und sowas. Gerechtigkeit oder zumindest Fairness. Das heißt, ich muss auch da immer mal gucken, dass ich da mit meiner eigenen Wahrnehmung als moralischer Akteur im Loop bleibe und nicht am Ende nur ein Algorithmus 2 Zahlen hin und her schiebt und da irgendwas unter der Hand am Ende doch entscheidet, obwohl er es gar nicht macht. Sowas wie Autonomie. informierte Zustimmung immer wieder daran arbeiten, dass eben Menschen im Haus, aber auch das Klientel eine Chance hat, die eigene Autonomie in Bezug auf ein absolut überlegenes System überhaupt noch wahrnehmen zu können. Was nämlich nicht so einfach ist. Schauen Sie, als das Stethoskop erfunden wurde, da haben am Anfang alle gesagt, das ist eine gefährliche Geschichte. Wir haben eine Deprofessionalisierung vor uns. Warum? Keiner kann mehr normal abhören. Du brauchst da irgendwie dieses Gerät. Und wir haben eine Dehumanisierung vor uns, weil du weniger direkten Kontakt zum Patienten hast. Am Ende war es aber doch irgendwie ein bisschen besser, hat sich durchgesetzt nach viel Tamtam. Und niemand hätte trotzdem von einer Stethoskop-Arzt, gemeint sind jetzt immer alle Geschlechter- und Patientbeziehungen gesprochen, blieb weiter in der Dualität. Wenn wir einen Algorithmus haben, darf man vielleicht mit gutem Grund von einer Arzt-Algorithmus-Patient-Beziehung sprechen, weil wir sozusagen verschränkte Autonomien haben. Das ist gar nicht mehr so trivial, wie man glaubt. Ja, heute kommen die Menschen mit KI-Auswertungen zu ihren Ärzten. Die wissen gar nicht, wie sie das prüfen sollen. Und die Ärzte machen im Grunde auch oft genau das. Das ist eine ganz schwierige Situation. Das ist auch ein Verlust von eigener Autonomie. Und die zu halten, ist einfach unglaublich schwierig. Das muss man lernen. Und wenn man das nicht als Kind lernt, wenn man nicht die Chance hat, Stichwort Schul- und Bildungssystem, da fange ich jetzt gar nicht von an, dann wird das hinterher noch viel schwieriger. Aber es ist eben notwendig, weil man sonst nicht mehr in der Relevanz bleibt. Auch sowas wie Privatsphäre finde ich auch nach wie vor wichtig. Ich sage bewusst nicht Datenschutz. Ne? Das Schutzgut in der DSGVO ist ja schon gar nicht klar definiert, wie ich da überhaupt schütze. Ich schütze das moralisch berechtigte Anliegen auf Privatheit von Menschen. Warum? Weil ich Demokratie möchte. Und deswegen wäre es blöd, wenn ich weiß, was Daniela gewählt hat und mir passt das nicht. Und deswegen muss ich sie schützen. Und natürlich gibt es weitere wichtige Privatheitserfahrungen, die wir immer wieder machen. Aber am Ende kann ich auch in unserer Verfassung, also im Grundgesetz, natürlich abwägen, will ich mehr Sicherheit oder mehr Privatheit? Also wie viele Kameras dürfen es denn sein in der Innenstadt? Das kann ich alles abwägen. Wie viel Gesundheit will ich, wie viel Privatheit will ich? Nur die Menschenwürde, die darf ich nicht abwägen. Ne? Übrigens auch Artikel 20, ne? Die Sozialstaatlichkeit kann ich eben auch nicht mit 100% Parlamentsmehrheit ändern. Also das sollte vielleicht auch der eine oder andere nochmal nachlesen.
Ja, braucht es dann entsprechende Regeln, ganz klar, ja.
Genau, ne? Aber sowas wie Transparenz, ne? Dass man irgendwie klar macht, guck mal, nicht nur bei einem Bild und so, wo man gehört hat, KI-Verordnung muss man ja machen, auch bei Texten sollte man sich das überlegen. Die KI-Verordnung, lustigerweise, ist ja bei Texten nicht ganz so knallhart wie bei Bildern. Also bei Texten sagt sie ja klar, wenn die komplett von KI sind, wenn die aber sozusagen ein bisschen redaktionell überarbeitet wurden, dann muss man das eben vielleicht nicht mehr machen. So, und in der Realität, das erkennt man jetzt schon, gibt es viele Menschen, die schreiben kaum noch was selber und sagen sich, ja, wieso, ich habe ja drüber gelesen. Also schreibt nur noch der eine Bot dem anderen Bot. Und da muss mir eben ein Ökonom erklären, der schlauer ist als ich, warum die Leute dann Gehalt verdienen noch in 3 Jahren. Und das Zweite ist, dass genau andersrum gedacht, man natürlich auch Menschen hat, die in die Scham hineinkommen. Wenn man sie fragt, hör mal, hast du das geschrieben? Und die sagen, ja, weiß ich nicht, so halb. Also das sind so Prozesse, da fehlt uns die kulturelle Praxis, damit überhaupt irgendwie umzugehen. Deswegen ist das ganz wichtig. Ja, auch ein Wert wie Verantwortung, wie Rechenschaftspflicht ist wichtig. Sowas wie Sicherheit wird immer wichtiger, ja. So, das sind alles so ethische Prinzipien. Da wird man also kaum Widerspruch hören. Aber wenn es an die Umsetzung geht, dann ist es eben schon was anderes. Also einen ernsten Ethik-Review zu machen. Wirklich zu sagen, ich habe so ein Monitoring-Dashboard, ich gucke mir Sachen genauer an. Das ist dann schon wieder so eine andere Sache. Eine Ethik kann ja auch total lästig sein, muss man ja ehrlich sagen.
Ja, aber ich glaube aber nichtsdestotrotz schon wahnsinnig wichtig. Und wenn ich hier mal so 3 wesentliche zusammenfassen darf, über die Sie auch jetzt häufiger gesprochen haben, ist die Menschenwürde, glaube ich, hat eine hohe Relevanz, ganz klar, natürlich nicht zuletzt gesetzlich verankert, dass ich mir auch als jemand, der die KI nutzt und eine Organisation einführt, diverse Stoppkriterien, so hatten Sie es genannt, dem ganzen Thema zugrunde legt. Und was ich ganz wichtig finde, was Sie sagten, das Thema Autonomie. Ja, das ist nicht dehumanisiert, sondern dass man stets Herr/Frau des Verfahrens ist in der Nutzung der KI. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, um dort eben diese Regelungen halt auch dann zu beherrschen und auch einzuhalten, richtig?
Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, nur keiner weiß genau, wie das geht.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
Ja, also was denn für eine Autonomie? Deswegen ist ja auch die Idee von Microsoft, das Tool Copilot zu nennen. Was denn für ein Copilot? Die allermeisten Menschen sind selber der Copilot und der Driver Seat ist die Maschine. Ja, also das, was Sie an intellektueller Reife, an kritischer Distanz, an moralischer Klasse besitzen müssen, um sich so gegenüber dieser Maschine zu verhalten, dass sie sich auf ihren Platz verweisen. Das sind Fähigkeiten, die würde ich mir selber nicht zusprechen.
Umso spannender wird es, wenn wir das am Kongress dann auch miteinander diskutieren, Professor Heinemann. Ich glaube, da sind wir genau bei diesem Punkt der, ja, wird es eine Dehumanisierung oder nicht, soll es natürlich auf gar keinen Fall werden, bin ich ganz bei Ihnen. Ein kleiner Blick noch in die Zukunft, so das Jahr 2030. Wie sieht denn da so eine KI aus, die wirklich im effizienten Sinne sozial handelt aus Ihrer Sicht?
Also wie kann eine KI selber sozial handeln? Jetzt würde ich mich zunächst mal fragen, was heißt eigentlich sozial handeln für KI? Das bedeutet 2030 möglicherweise noch nicht echtes Bewusstsein, sondern dass sozusagen ein System Verhaltensweisen zeigt, die in sozialen Kontexten als angemessen, hilfreich, verbindend, beziehungsstärkend unter Menschen wahrgenommen werden können. Das können Dinge sein wie künstliche Empathie, sehr stark präzise Form des Sprechens und so weiter und so fort. Da wird noch Robotik zukommen und da wird es eine Menge technischer Bausteine geben. Die gibt es ja heute schon im Wesentlichen, die das ermöglichen werden. Also sowas wie, es wird therapeutische und supportive Chatbots oder Voicebots halt viel mehr geben, ne? Soziale Roboter, die in Pflege, in Bildung begleiten werden, das wird es mehr geben. Und konkret sowas wie kommunikative Unterstützung leisten, emotionale Erstunterstützung leisten, soziale Aktivierung unterstützen, Koordination, Case Support, ja. All diese Dinge, das ist sicherlich was kommen wird. Aber die Herausforderung ist ja nicht die technische, sondern die technosoziale. Ne, wir haben ja mit sozialer Diversität schon so unsere Schwierigkeiten. Es hat ja alles gut geklappt die letzten 15 Jahre. Und jetzt kriegen wir auch noch eine technosoziale Diversität on top. Dann haben Sie nämlich ein Meeting mit 4 menschlichen Fachkollegen und 9 Agents, die mit Ihnen auch sprechen. Das wird eine spannende Geschichte. Ja, wir wissen heute schon, dass Teams aus Menschen, die sehr eng zusammenarbeiten mit Teams aus KI-Agenten, hyperproduktiv sind, ne? Die also viel mehr machen könnten als alleine, weil das quasi eine Verlängerung hin in eine künstliche Workforce ist. Das ist schon nicht ganz ohne. Ja? Und sowas hinzubekommen, dass es auch wirklich wirkt, also ankommt bei denen, auf die es ankommt, nämlich den Klienten und den Mitarbeitern. Tja, wie sieht das 2030 aus? Also wenn wir viel Glück haben, ganz, ganz, ganz viel Glück, dann wird das so aussehen, dass wir 2030 beginnen, gemischte, hybride Teams zu haben. Aus Menschen, die in der sozialen Arbeit wirklich ganz intensiv am Menschen arbeiten und dafür auch viel mehr Zeit haben als vorher. Und denen, die sie unterstützen, die Dinge nicht mehr tun zu können, auf die es auch nicht so sehr ankommt. Und das werden Agenten sein. Und wer das hinkriegt, diese Arbeitsteiligkeit, dass sie legal ist, okay, Haken dran. Ja, wir können in einem Rechtsstaat hoffen, dass Moral und Recht da eine halbwegs große Schnittmenge haben. Die wird aber nie 100% sein. Und das hinzubekommen, das wird der entscheidende Punkt sein. 2030 wird sich zeigen, ob Menschen und Maschinen in einem Sozialunternehmen so produktiv und verantwortlich zusammenarbeiten können, dass die Menschen mehr Zeit haben, wirklich am und mit Menschen zu arbeiten. Und wenn das gelingt, bedeutet das, wir haben eine gemischte, hybride Workforce. Wir haben Fachkräfte, die ihre Dinge tun, aber wir haben eben auch agentische Systeme, die sie dabei aktiv unterstützen. Ja? Und jeder Mensch, der jetzt heute normal in der Pflege arbeitet und denkt, mein Gott, was reden die denn da? Ja, wenn man mal in die Realität guckt, wir sind da alle froh, wenn wir Klemmbrett wiederfinden und iPad noch Strom hat. Das ist alles richtig. Aber wir haben eben nicht 20 Jahre, das zu verändern. Wir haben aus meiner Sicht maximal 5. Und wenn die Veränderung da nicht gelingt, dann wird das ganz schwierig. Das ist für mich eigentlich die Kerngeschichte, weil wir neigen ja dazu, immer kurzfristig zu sagen, ja, ist ja alles so ein Hype mit KI. Ich als Sozialunternehmen. Das heißt, wir neigen dazu, kurzfristig sogar, glaube ich, die Effekte ein bisschen falsch einzuschätzen, manchmal auch zu überschätzen, was KI alles leisten kann. Aber langfristig unterschätzen wir die Effekte. Und wenn Sie heute mit 20-Jährigen reden, die sind auch nicht so aufgestellt. Ja, die nutzen das zwar alles, aber was das wirklich bedeutet, auch für sie selber und ihre eigene Biografie, das ist, glaube ich, nur den wenigsten richtig klar. Und das sage ich als Uni-Vertreter. Ne, das ist eine Riesenaufgabe, Menschen, egal ob sie studieren, ob sie eine Lehre machen, ist völlig egal, klar zu machen, es geht nicht mehr ohne KI. Ihr müsst damit arbeiten. Und ihr müsst es so verantwortlich tun, dass ihr auch selber in der Relevanz bleibt. Ja, sonst werden wir diese technosoziale Revolution nicht überstehen.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, Professor Heinemann. Und ich bin froh, dass ich mich heute nicht mit einem Agenten unterhalten habe, sondern mit einer realen Person.
Das glauben Sie.
Ich gehe mal davon aus. Ich glaube aber auch, das wird 2030 oder auch in der näheren Zukunft, weil es ja eine hohe Änderungsdynamik hat, das Thema KI, wird es noch eine ganz spannende Welt. Wir haben nur noch ein paar Monate hin zu unserem Kongress der Sozialwirtschaft. Bis dahin wird sich mit Sicherheit auch noch das eine oder andere getan haben, was Sie für uns dann auch im Gepäck in Ihrem Vortrag haben, KI mit Herz und zu den ethischen Aspekten. Ich möchte mich ganz herzlich schon mal an der Stelle bei Ihnen ganz herzlich bedanken für diesen tollen Austausch und die Einblicke in die ethischen Aspekte zur Nutzung der KI in der Sozialwirtschaft.
Ich habe Ihnen zu danken.
Ja, dann schließe ich doch diese Podcast-Folge ab. Auch ich sage herzlichen Dank an Ihre Zeit und Ihr Wissen, Professor Heinemann, dass Sie mit uns geteilt haben. Und auch dir danke, Mike, dass du das Interview geführt hast. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann Professor Dr. Heinemann live beim Kongress der Sozialwirtschaft am 25. und 26. November in Berlin treffen. Sein Vortragstitel lautet KI mit Herz, ethische Anfragen zur Verbindung der zukunftsprägenden Hochtechnologie des 21. Jahrhunderts und den Anliegen der Sozialwirtschaft. Die Agenda und vor allem den Anmeldelink finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Kongress 2025. Und damit sage ich auf Wiederhören. Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.